sprachen Sie zueinander und kommt, wir wollen das loswerden, damit wir erfahren, um wessen Willen uns das Unglück trifft. Und Sie warfen das los und es fiel auf Jona. Da sprachen Sie zu ihm, sage uns doch, was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Wo bist du daheim und zu welchem Volk gehörst du? Er sprach, ich bin ein Hebräer und ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer sehr und sprachen zu ihm, was hast du getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen selber gesagt. Und sie sprachen zu ihm, was sollen wir mit dir machen, dass das Meer ruhig werde? Denn das Meer wurde immer ungestümer. Er sprach, nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer ruhig werden und von euch lassen, denn ich weiß, dass dieser gewaltige Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Nun strengten sich die Männer zwar an, das Schiff wieder ans Land zu bringen, aber sie vermochten es nicht, denn das Meer wurde immer stürmischer gegen sie. Da riefen sie den Herrn an und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht umkommen, wenn wir diesen Mann ums Leben bringen und rechne uns nicht unschuldig Blut zu. Denn du, o Herr, hast nach deinem Wohlgefallen getan. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da stand das Meer still von seinem Wüten. Es kam aber große Furcht vor dem Herrn über die Männer und sie schlachteten dem Herrn ein Opfer und taten auch Gelübde. Soweit. Die Krise, in der Jona stand, in dem Augenblick, wo er aus seiner Selbsttäuschung erwachte, war eine Krise auf Leben und Tod, auf Himmel und Hölle. Diese Krise wiederholt sich in jedem Menschenleben, wenn er aus dem eigenen das Geschenkte finden will. Wenn er von Römer 7, würde ich biblisch sagen, nach Römer 8 sucht und findet. Wenn er das Gesetz, das ihm zum Tode gereicht, wie Paulus Römer 7 sagt, durchbricht und in das Gesetz von Römer 8 findet, ich weiß, an welchen ich glaube, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich scheiden können von der Liebe Gottes. Dieser Weg ist ein Weg im größten Risiko, das möglich ist. Und hier wird der Glaube ja nicht mehr manipulierbar mit menschlichen Denkvermögen, sondern hier ist der Glaube, wie an Jesus Christus überhaupt, der Glaube immer behaust in einer Antinomie, in einem Widerspruch. Als die Sterbenden, siehe wir leben, als die Nichtsinner haben, die doch alles haben, als die Armen, die doch viele reich machen. Es ist die falsche Logik auch einer Theologie, die den Glaubensbegriff vermenschlichen will, die eigentlich den dritten Artikel aufhebt, dass sie an dieser Stelle falsch schaltet und hier den Menschen ja das erspart, dass er nämlich nur durch die drei Tage, auf die wir jetzt nächste Stunde kommen, in der Christus uns aufhängt in seinem Kreuz, in seiner Auferstehungskraft, nur durch die Gottverlassenheit Jesu Gewissheit bekommen können und durch die Auferstehung Gewissheit bekommen können für unsere Lebensfrage, woher, wozu, wohin. Es gibt nirgendwo einen anderen Weg. Das ist für mich so bedeutsam gewesen, liebe Brüder und Schwestern, weil auch Kredingen an dieser Frage eigentlich hängt. Ich würde jetzt in diesem Augenblick Professor in Göttingen sein, wenn nicht. Und ich sage das mit großer Anerkennung für Herrn Professor Gogarten, bei dem ich promovieren wollte und auch die schriftliche Prüfung, wie manche wissen, ja mit sehr gut gemacht habe, dass ich die Doktorprüfung damals abgelehnt habe und auch den Stuhl, den ich bekommen sollte. Und zwar der Grund war der, dass eigentlich Gogarten mir kurz vor der mündlichen Prüfung sagte, Sie müssen wissen, wenn Sie ein systematischer Theologe werden, dass es für Sie dann grundsätzlich keinen Heiligen Geist mehr gibt. Den gibt es nur fürs Volk. Und sehen Sie, da war die Ecke des dritten Artikels, an der ich so gestrandet wäre wahrscheinlich. Meine Frau sagte mir an jedem Abend, wenn du in diesen Dampfer einsteigst, da kommst du nicht wieder raus. Und da hat sie völlig recht gesehen, bin ihr dann dankbar. Aber ich sehe, ich würde glauben, dass das in meinem Leben, bei aller Hochachtung vor dem Sokrates von Göttingen, nämlich Herr Professor Bogart, von dem ich sehr viel menschlich gelernt habe, vor allen Dingen die Dialektik. Und manche Nacht habe ich mit ihm über Kierkegaard geprüft und gesessen. Und das hat mir manche neue Erkenntnis gegeben. Muss ich doch sagen, an dieser Grenzscheide stand ein Signal, an dem eigentlich Königin hing. Nicht? Denn da wäre alles anders gekommen. Und so sehen Sie, wie diese Dinge auch im eigenen persönlichen Leben bei mir je und dann existent wurden. Also, das Erwachen aus der Selbsttäuschung ist das Erwachen aus der gelebten Lüge, fromm oder unfromm, in der wir stehen, ist das Erwachen aus dem falschen Selbstbezug, in dem unser Leben mehr oder weniger gelebt wird. Wir versuchen immer absolut zu setzen, irgendeinen Wert, und im selben Maße, wie wir es tun, leben wir unwirklich. Das heißt, die Wirklichkeit entflieht uns, indem wir sie gerade erreichen wollen. Und in diesem Augenblick, also als der Kapitän an die Tür klopfte, da wusste Jonah, jetzt ist der Traum aus. Denn weiter als in die unterste Planke konnte er ja nun nicht steigen. Die Weltenuhr läuft nach einer Gesetzlichkeit ab, die in der untersten Planke endet. Das ist die Linienführung der Bibel. Gott hat Geduld, Gott wartet. Augenblicklich stehen wir in der Zeitminute, wie ich glaube, wo jetzt wir langsam, das heißt, wenn wir uns datieren von der Heidenwelt her, langsam ausgeklammert werden, auch in der Geschichtlichkeit des Reiches Gottes, auch die Kirche mehr und mehr zurückläuft und zurücklaufen wird, weil die Stunde, unsere Stunde, wenn wir Römer 9 bis 11 richtig verstehen, langsam zu Ende geht. Die Fülle der Heiden, wenn die gerufen, wenn die eingegangen ist, wird Israels Stunde kommen. Nicht? Die Tür bei uns wird wesentlich überraschend zugehen. Und Israel wird mit einer mathematischen Gesetzlichkeit, die im Reich Gottes ja maßgebend ist, wieder an den Drücker kommen. Und das sollte uns ja der Akkumulator sein. Auf, denn die Nacht wird kommen, auf, wenn es Mittag ist. Unsere Stunde geht, Israels Stunde wird kommen. Kann niemand aufhalten. Und nun in diesem Augenblick, als Jonah nun erwachte und da an die Tür gepocht wurde, da war er also, da wusste er eins, vor Gott gibt es keinen Rennen. Vor Gott kann man nicht weglaufen. Nicht? Der Gestellungsbefehl war da. Kierkegaard hat das gedeutet mal, ganz nett und ich würde sagen tiefsinnig, dass der Mensch in seinem Intellekt, der ungläubige Mensch mit seinen Denkprozessen, mit seiner Dialektik im Grunde immer versucht, das, was ihn bedrängt in der Vergangenheit, was er mitschleppt, was er versaut hat, um es mal ganz stark zu sagen, zu überwinden, indem er in das Manöver hineingeht, mit noch größerer Beschleunigung sein Leben weiterzuentwickeln. Und nimmt der ersten Schnellzug, schließlich nimmt er Flugzeug und schließlich fährt er mit Raketengeschwindigkeit. Nicht? Und glaubt, er kann Gott überholen, er kann sein Gewissen überholen, er kann die Vergangenheit überholen. Und nun, wenn er an der letzten Station angekommen ist, sagt Kierkegaard sehr schön, und er steigt aus und denkt, jetzt ist es mir gelungen. Und er geht die Treppe runter vom Flugzeug, da steht unten die Polizei Gottes und sagt, du bist verhaftet. Denn genau mit derselben Geschwindigkeit im selben Flugzeug ist in der Kabine die Polizei Gottes auch mitgefahren. Nicht? Verstehen Sie, das ist die Wirklichkeitsdeutung der Bibel. Nicht? Wir können Gott nicht entfliehen und dieser Traum ist ein Irrtum. Nicht? Der Gestellungsbefehl Gottes, wer ihn einmal erhalten hat, wie Jonah, oder wenn du ihn erhalten hast, Du kannst ihn nicht wieder rückgängig machen. Nicht, wenn du einmal beim Namen gerufen bist in deinem Leben, im Evangelium, nicht, dann kannst du das nicht wieder aufheben. Ich habe das auch versucht. Nicht? Ich habe das auch versucht, als ich Inspektor in Pommern war. Nicht? Und da ging es mir dann doch so, wie es dem Pastor von Bodenschwing ging, ich muss immer an ihn denken, der wollte eines Morgens für sein Gut, er war ja auch Inspektor, da Erntearbeiter mieten und ritt durch das Dorf Bubelitz in Vorpommern und wollte Arbeiter holen. Und da kommt er an einer offenen Kirchtür vorbei und da wird gerade gepredigt, hört ein paar Sätze nur von dem Pfarrer, nicht, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Er sah das Volk an und sie waren abgehetzt und verwahrlost, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und damit einmal wird Bodenschwing deutlich, dass es noch eine andere Ernte gibt, die für die man einen Gott Erntearbeiter anheuert. Und er bleibt an seinem Gau sitzen und hört durch die offene Tür so eine Viertelstunde. Und diese Viertelstunde Predigt wurde der Entschluss, Beete zu bauen. Und er gab seinen Oberinspektorposten auch auf, wie ich es ja auch getan habe. Nicht? Ihr versteht mich, wo der Gestellungsbefehl Gottes kommt, hat Gott die alles einkalkuliert. Wenn Gott dich ruft, dann musst du ihm zutrauen. Wenn Gott Jona nach Ninive rief und gerufen hat, dann war alles einkalkuliert. Dann war Überfahrt mit voller Verpflegung, war er in Gott rückversichert, nicht in sich selbst. Und das ist ein Glaube im Risiko. Das ist nicht Leichtsinn, keine Schwärmerei, sondern das ist die Einfalt, die alle großen Glaubenszeugen gehabt haben. Hützentäler und wen wir auch nehmen. Nur so kann Reich Gottes gebaut werden. Gott lässt sein Reich nur von Leuten bauen, die ihm völlig vertrauen. Die anderen will er gar nicht haben. Und das ehrt ihn. Denn darin liegt die Ehre Gottes. Nicht, dass man ihn klein macht, sondern dass man ihn so groß sieht, wie er nun wirklich in Christus geworden ist. Aber nun muss ich noch etwas sagen. Nämlich, in diesem Augenblick kommt die Frage, hätte Gott nicht auch Jona laufen lassen können? Natürlich, es gibt keinen Garantieschein, ihr lieben jungen Freunde, dass Gott, wenn wir ihn verraten haben, wie etwa Judas, der dann den Gott nicht zurückgeholt hat oder sich auch vielleicht nicht zurückholen ließ. Petrus lag es anders. Es ist das die Breite, die hier aufbricht an dieser Frage, die in der reformierten Theologie so eine entscheidende Rolle spielt, nämlich der Erwählungsgedanke. Nicht nämlich, dass die Frage, kann Gott uns laufen lassen? Da gibt es keine Antwort. Natürlich kann er das. Und da können wir Gott auch nicht vorberechnen. Nicht? Dem Jakob, sagt die Bibel, war er gnädig, dem Esau nicht, obwohl er die Buße mit Tränen suchte, hat sie nicht gefunden. Ja, warum? Die Frage bleibt offen. Nicht in einer Antinomie, nicht? Und Pharao, er verstockte ihn, heißt es. Ja, Gott also ist irgendwie mitbeteiligt. Warum? Nicht? Das ist eine ganz ernste Frage, die man nicht so einfach beantworten kann. Also die extreme Linie in der reformierten Theologie hat ja gesagt, dass Gott auch zur Verdammnis vorausbestimmt und zum Himmel. Das klammert dann natürlich unsere Willensentscheidung aus, soweit sie ja in der Bekehrung da ist. Nicht, das ist natürlich dann eine gefährliche Theologie, würde ich glauben. Nicht? Also, Gott hätte auch laufen lassen können. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Nicht, Gott kann mich auch verloren gehen lassen. Es gibt keinen Garantieschein, dass ein gerufener Mensch, der den Anruf Gottes gehört, wie Jona, dass der unter allen Umständen in der Hand Gottes Gesichertheit hat, das eben nicht. Nicht. Er kann auch verloren gehen. Und es hängt ganz an Gottes Erbarmen. Nicht? Und es bleibt immer in der Antinomie, unsere Seligkeit liegt immer in dieser, ich möchte sagen, in dem Pendelschlag. Nicht? Schaffet, dass ihr selig werdet mit, na wie heißt es, mit Furcht und Zittern. Das ist die Seite, der Pendelschlag von uns her und der Gegenschlag, denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und Vollbringen. Das ist der Gegenschlag. Und in diesem Pendelschlag liegt das Geheimnis verborgen, nicht, dass wir gerufene Leute sind und bleiben. Gott hätte Jona auch laufen lassen können. Das ist meine Meinung. Aber Gottes Erbarmen hat ihm nochmal, Gott hat ihm noch eine Möglichkeit, eine Chance gegeben. Nicht? Und das waren die Kapitäne, das war der Kapitän, der jetzt an seine Tür anklopft und ausgerechnet ein heidnischer Kapitän. Und hier, lieben Brüder, wenn ich das übersetze für die Kirche, dann würde ich meinen, dass auch die Kirche Jesu Christi in dieser Welt ja ein Fremdkörper ist. Das müssen wir sagen. Nicht? Sie ist, wenn sie sich anpasst an diese Welt, verrät sie das Evangelium. Nicht? Und wenn sie diplomatisch wird und wenn sie dann ihren innersten Auftrag verliert, die Korrektur versuchen wir jetzt ja immer wieder, Bekenntnisbewegung und was da alles ist, nicht jeder Treuepfarrer und Diener und auch Bischof wird diese Gefahr ja sehen, dass im selben Augenblick, wo wir das Evangelium verraten, weltförmig werden, wir der Welt nichts mehr zu sagen haben. Wir im Grunde überflüssig sind. Und zur Belohnung, wie es bei Jona ist, wenn wir uns der Welt anpassen, wird uns die Welt dann eines Tages, sind wir im Schiff, eine Last, die man loswerden will. Nicht? Versteht ihr? Das, was heute der Staat weiterhin macht, dass er uns die ganze soziale Frage abnimmt, ihr versteht mich, die Mitmenschlichkeit uns dauernd vorpredigt, wir neue Seminare machen, auch in der Kirche, und in diesem Sinne uns an eine Mitmenschlichkeit anpassen, die das innerste Zentrum verliert, das ist die Gefahr. In demselben Maße werden wir überflüssig, denn der Staat kann das besser machen, die Mitmenschlichkeit und diese äußere soziale Gesetzgebung, als wir sie machen können. Haben wir unseren eigenen Auftrag verraten? Nicht? Können wir, haben wir dieser Welt nichts mehr zu sagen? Und zur Belohnung dafür werden wir morgen von der Welt ausgebotet. Nicht? Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. Denn die Mitmenschlichkeitslinie, nicht Kasseler Rippen und Kotletz und diese ganzen Fragen, nicht wahr, die da zur Debatte stehen in der dritten Welt, die kann die Welt tatsächlich besser lösen. Dazu braucht sie keine Bischöfe. Nicht? Wir haben eine andere Frage, die viel ernster und viel tiefer liegt. Nicht? Und hier sind wir gefordert in eine Krise, in der die Kirche nicht ausweichen kann. Tut sie das, dass sie ausweicht, das ist das Gesetz in Israel schon gewesen. Nicht? Dann kamen die Assyrer, dann kamen die Weltmächte, dann wurde Jerusalem belagert, dann kamen 70 Jahre Gefangenschaft in Babel, dann kam die Korrektur durch die Richter, dann kommt die Einengung, dann haut Gott zu. Dann, welche ich lieb habe, kommt diese Gesetzlichkeit, die Straf und Züchtige. Dann kommt die Zuchtrute Gottes. Gerade bei den Menschen, die er am liebsten hat, die er in Ordnung bringen will. Gott kann ja gar nicht anders. Er kriegt uns dann nicht durch den Engel Gabriel und Michael, den er uns erscheinen lässt, sondern er nimmt uns in die Zange. Er zerbricht. Gott hat mich jedenfalls nur bekommen, soweit er mich hat. Und ich wünsche, dass er mich völlig hat bis an mein Ende. Und er bittet das. Nur durch diese Zange, nur durch die Enge, nur durch Nöte, nur durch Zerbruch. Gott baut überhaupt nur mit Bruchstein. Und seht, die andere will er gar nicht. Und da weichen wir meistens aus, denn das ist die Kur Gottes, dass er nur so es machen kann. Dann kommen die Mächte dieser Welt, wenn die Kirche versagt, oder ich meine mit Kirche immer Gemeinde Jesu, natürlich, nicht, damit mich da keiner falsch versteht, nicht die Volkskirche. Nicht? Und vergesst nicht, wie ich unter dieser Kirche, ich weiß nicht, wie ich im ersten theologischen Examen war und die erste Gruppe und der Professor, der war sehr nervös, mit einmal prüfte und ich war der Zweite und die Frage stellte, der war sehr nervös, war im Krieg verschützt gewesen und wurde dann leicht erregt. Da stellte er meinen Nebenmann die Frage, was hat die Kirche, was hat die Kirche? Und er wollte offenbar die Antwort haben, Wort und Sakrament, nicht, aber der war verdattert. Und der Professor ging sehr schnell auf die Palme und brüllte ihn an, haben Sie nicht verstanden? Was hat die Kirche, was hat die Kirche? Und der guckt mich an, guckt rum, der weiß gar nicht, was will der eigentlich, nicht? Und dann guckt er und sagt, Herr Professor, die Kirche hat einen Turm, nicht? Und Sie können verstehen, nicht? Da habe ich schallend aufgelacht. Und ich wusste es nämlich selber nicht, was er meinte, nicht in dem Augenblick. Und da sagte der Professor, ja, da kann man wohl lachen, nicht? Da haben die Leute nun 8 Semester Theologie studiert, nicht? Und nach 8 Semestern, da werden sie auf das Volk losgelassen Und dann, nach 8 Semestern, wissen Sie glücklich, dass die Kette einen Turm hat. Das ist die ganze Wissenschaft. Ich verstehe mich. Aber sehen Sie, die Kirche wird dann bedrängt. Gott gibt der Kirche, der Gemeinde Jesu, immer Korrekturen. Und ich würde mein Leben nicht verstehen, wenn ich die Korrekturen Gottes, die die heilsamsten waren, etwa nach meiner Bekehrung, nicht entdecken würde, wie Jesus sagt, dass er dann die 99 in der Wüste lässt und das Verlorene wiedersucht. Dieses Wiedersuchen ist immer ein Suchen in Korrekturen. Dann kommen Bauchschläge, dann kommen Dinge, die du ganz genau im Gewissen verstehst, als Korrektur Gottes. Jonah hat genau gewusst, als da Donnerorkan kam und der Himmel gelb wurde, dass der Orkan was mit seiner Flucht zu tun hatte. Denn Gott handelt in allem Geschehen, was Luther auch. In allem. Es gibt überhaupt nichts in deinem Leben. Das ist das Unheimliche und das Große, das Gott nicht hat und wüsste. Es ist ein Witz, wenn man das ausklammert. Entweder totale Bejahung Gottes, in allem Geschehen, alle Dinge zum Besten, oder du hast keinen Gott, nicht, der aus dem Tode erretten kann. Du hast keinen Gott, der das Nichtseiende ruft, wie Paulus sagt, dass es sei. Ruf, dass es sei. Nicht? Das ist die Ecke, wo du Gott Gott sein lassen musst. Nicht? Und seht, in diesem Augenblick, da war Jonah gestellt. Jetzt konnte er nicht mehr ausweichen. Und jetzt war er aus dem Schlaf erwacht. Wie Augustinus nach jener durchhuten und durchzechten Nacht. Nicht im Fressen und Saufen, nicht in Klammern und so. Um dies innerste Erwachen, um dies Wissen, ich bin Gott verfallen. Schuldhaft verfallen. Ich kann nicht ausweichen. Ich schulde mich Gott jetzt nicht mehr in einzelnen Sünden. In einzelnen Taten, das ist noch keine Sündenerkenntnis. Wenn du nach irgendeiner bösen Tat merkst im Gewissen, das war falsch, das ist noch lange keine Sündenerkenntnis. Das ist nicht die Voraussetzung der Bekehrung, sondern das ist Sündenerkenntnis, wenn du weißt um die Existenz deines Nichts, wenn du entdeckst, an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Wenn du entdeckst, was Luther entdeckte, ich fiel noch immer tiefer rein, aber sagte, es war kein Gut am Leben mein. Und nun kommt die Ecke bei Luther. Merkt ihr das Wort mal? Die Sünde hat mich besessen. Was heißt das? Besessen. Die Sünde hat mich besessen. Ich bin in einer Verfallenheit, Todesverfallenheit, Römer 7. Das Gesetz gereicht mir zum Tode. Ich bin wirklich in der letzten Ecke. Ich bin eingeengt. Gott hebt seine Heiligen wieder Luther. Immer nur aus der Hölle in den Himmel. Nicht? Versteht ihr? Gott, von dieser Hölle müssen wir etwas wissen. Nicht? Die Angst mich zum Verzweifeln trieb, dass nichts denn Sterben bei mir blieb, zur Hölle musste ich sinken. Ist das klar? Nicht? Das ist die Ecke, wo die Rechtfertigung einsetzt. Nicht? Die Totalität, Buße ist die Gewissheit, das Wissen um die. Merkt ihr das Wort? Um die Totalität deines Nichts. Deines Nichts, dass Gott dich immer aus dem Nichts erweckt. Wenn du nicht nichts bist, kann Gott nie mit dir etwas machen. Gott schafft immer aus dem Nichts. Frucht. Das andere sind Erfolge. Die will er nicht. Gott wird nur mit einer Kirche, mit einer Gemeinde, die ihm diese Ehre gibt, schaffe aus meinem Nichts etwas zu deiner Ehre. Das ist die Buße, die Gott sucht. Nicht das allgemeine Sündenbekenntnis ist das Wahre. Das kann alles verdecken. Damit kannst du dich verkriegen. Wie oft habe ich das 100-mal in der Kirche gebetet, in meiner Heimat, in der Tradition, aber noch lange nicht entdeckt, dass ich wirklich ein Sünder war. Nicht? So, das war eine ganz gerissene Tour. Nicht, versteht ihr? Damit kann man ja auch umfliehen. Als Jonah zu entfliehen besuchte, habe ich hier in diesem Buch geschrieben, über Jonah gab er den Absolutheitsanspruch des Gottes Israels auf und versündigte sich am ersten Gebot. Er machte Gott zu einem heidnischen Götzen. Nur dadurch, dass er Gott nach den Maßstäben seines Denkens degradierte, war die Illusion möglich, dass Gottes Auge ihn über eine lokale Begrenzung nicht sehen und erreichen könne. Schluss. In dem Jona lachte. Er war hier mit Menschen zusammen, die Heiden waren. Und die ihre, wie es im Buch der Könige heißt, die lokale Götter hatten, Berggötter. Nicht? Aber Israel hatte einen Gott von Horeb und Sinai. Das ist ja die Einmaligkeit, lieben jungen Brüder und Freunde, die in Israel geschichtlich geworden ist. Das Ungeheuerliche, was das Phänomen aller Religionsgeschichte eigentlich. Wie das möglich war, kann keiner erhellen und erklären. Nicht? Dass unter allen Völkern in Israel die Gewissheit wurde, Yahweh allein. Dass dieser Heiligkeitsbegriff von Yahweh, den Israel eingeprägt wird, dieser Gott von Sinai und Horeb, der Israels Geschichte macht und Weltgeschichte geworden ist, dass hier das, was Gott hier sieht, wie Gott, dass hier der Gott der Offenbarung ist. Das ist aber Kirchengard recht. Alle Religion ist Verrat am Christentum. Das Wort von Kirchengard. Wenn Sie es recht bedenken, stimmt es. Nämlich, Religion hat mit Christentum gar nichts zu tun. Denn Christentum geht zurück auf das Alte Testament, auf Horeb und Sinai. Auf einen Gott, der nicht lokal begrenzt ist, sondern der das ganze Welt gehört. Alle. Und das ist diese Erkenntnis, die konnte Israel nicht im Intellekt finden. Nicht auf religionsgeschichtlichen Wege. Und kann man auch nicht mit religionsgeschichtlichen Parallelen erklären. Sie müssen als Studenten immer wissen, dass alle religionsgeschichtlichen Parallelen, dass die ein Problem nie erhält, würde Heidegger sagen. Nicht? Sondern nur zurückschieben. Mehr kann eine Parallele nicht sein. Also, wenn man halt das Problem, würde ich sagen, da, was jeden jungen Theologen vielleicht Not macht, da sind doch, der Professor, der doziert da, naja, die Athene ist aus dem Kopf des Zeus entsprungen, nicht? Verstehen Sie? Und dann gibt es so und so viele Parallelen in Geschichte, wo so ähnliche Göttergeburten gewesen sind, nicht? Oder Götter haben sich sogar mit Menschen abgegeben, wenn man die Sagenwelt, nicht? Ovid oder was man da alles lesen kann, nicht? Oder die Ägloben von Virgil, nicht wahr? Wenn Sie das überschauen, natürlich sind das Parallelen. Aber nun würde ich mit Kierkegaard sagen, was da in der Religionsgeschichte Ahndung war, dass nämlich Gott tatsächlich den Boden dieser Welt betreten könnte, was da Wunschtraum war, warum kann das nicht in Jesus Christus, in der Jungfrauengeburt bei Maria, Wirklichkeit geworden sein? Das, was da Sehnsucht und Ahndung war, wurde in Christus Offenbarung und Wirklichkeit. Deshalb bleiben wir beim dritten Artikel, nicht? Und damit lassen wir Gott Gott sein. Ja, nun war Jona gestellt. Und nun gab es für Jona eine Möglichkeit, ja, was blieb ihm denn? Er war in der Alternative. Er wusste, weiterlaufen kann ich nicht. Und er hatte entdeckt, ich bin schuldhaft verhaftet. Nach Ninive zurück, da hat er keine Vollmacht mehr, die hat er verloren. Er wusste, es ist nichts mehr in meinem Leben. Es ist der totale Bankrott. Und er wusste noch mehr. Er wusste auch, wenn ich auf dem Schiff bleibe, dann mache ich, ja, was tue ich, was kommt dann?
Gefährde alle.
Ich gefährde alle. Nicht? Sehen Sie, das ist die Unheimlichkeit der Ladung, die im Schiff dieser Welt mitfährt, nämlich die Gemeinde Jesu. Das sind wir. Dass wir im Grunde, wenn wir Versager sind, wenn die Kirche nicht mehr Salz der Erde ist, salzlos geworden ist, wenn wir nicht mehr den Auftrag haben, nach Ninive auszurichten, wenn wir die Botschaft aufgeben, die im Innersten nur das Wunder des Glaubens ausmacht. Ich sage, wenn wir das aufgeben, dann werden wir für die Schiff nicht nur eine Belastung, sondern wir werden auch verantwortlich an dem Untergang der anderen. Die Verantwortung der gläubigen Gemeinde ist die größte, die es überhaupt gibt. Gottes Gericht fängt deshalb immer am Hause Gottes an. Nicht wahr? Verstehen Sie? Was man versäumt an der Welt, das ist das Schlimme. Dass wir die Gelegenheit Gottes nicht wahrnehmen, dass wir den Auftrag nicht ernst nehmen, dass wir Gott nicht zutrauen, dass er aus Steinen sich heute noch Kinder erwecken kann. Dass wir Gott so klein sehen, dass wir ihn, das ist die Majestätsbeleidigung, dass wir ihm nicht zutrauen, dass er uns rückversichert hat in der Gottverlassenheit seines Sohnes, in der Auferstehung und uns wirklich nichts geschehen kann, als was er hat ersehen und was uns heilsam ist. Anders gesprochen, dass wir Gott nicht zutrauen, dass im Ende sein Anfang nimmt. Das ist eine schwierige Sache. Und ich weiß das selber. Wenn ich in meinem Leben das nicht wüsste, hätte ich eigentlich nicht den Mut, die gewissen Dinge klar in die Augen zu sehen. Ich würde vielleicht auch dauernd Angstkomplexe haben. Und das ist eine Erfahrungstatsache, die ich Ihnen wünsche, alle, die man nicht machen kann. Und wo Kröningen Sie näher an diese Grenze bringen sollte, dass Sie Ihr Ja finden können zum einen Ende. Nämlich, mit diesem Ende meine ich nicht das biologische Ende, sondern das Ende einer Hoffnung. Die Insel aus Träumen geboren, die ist zerbrechen in einer Liebschaft, mein Teil, nicht, die nur kaputt geht. Nicht? Ich würde heute nicht setzen, wenn Gott mir nicht ein Mädchen, die ich mal in jungen Jahren geliebt hätte und wo ich die Kuhhandel mit Gott machen musste, die musste mir unter allen Umständen lassen. Wir haben uns nur zweimal gesehen und ein paar Küsse gegeben, das war alles. Nicht? War doch schön, nicht? Aber ich wollte nur sagen, aber da habe ich eine Bedingung gemacht. Ich habe gesagt, Herr, ich will dein Diener werden, das Gelübde will ich erfüllen, aber dieses Mädchen, die muss sein. Meine Güte, nicht. Das gehört mit dazu, zum Gepäck. Nicht? Und das hat Gott nicht gemacht, sondern im Augenblick, als ich Abitur machte und es nachholte, da kriegte sie Gehirnentzündung und starb. Da habe ich rebelliert. Heute weiß ich, sie war völlig ungläubig. Wenn Gott meinen Wunsch erfüllt hätte, nicht, bin ich völlig gewiss, dass ich hier heute nicht sitzen würde. Sehen Sie, das sind die Dinge, dass wir Gott den Blankoscheck unterschreiben müssen, den der Glaube, der wirkliche Glaube, ihm geben muss. Und dass du das auch musst. Sage uns, woher kommst du, wo tust du deinen Dienst? Das war die Frage, die ihm gestellt wurde. Jona, wo kommst du her? Er musste sagen, ich bin ein Hebräer. Ich komme von dem Gott, der das erste Gebot gegeben hat. Über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Ich komme von Horeb und Sinai. Und das wussten die, das weiß die heidnische Welt auch, dass Leute, die von der Offenbarung kommen, eine andere Ausrichtung haben, als die von der Religion kommen. Ich würde dem dialektischen Materialismus 100%ig recht geben, dass Religion die Vergegenständlichung unserer Wunschträume letztlich ist. Gott ist da, die Vergegenständlichung unserer Wunschträume. Der ganze dialektische Materialismus des Ostens beruht ja auf dieser These von Feuerbach, von unserem Philosophen. Gott, die Vergegenständlichung unserer Wunschträume. Gott steigt nicht von der Erde zum Himmel. Gott steigt nicht vom Himmel zur Erde, das ist Feuerbach, sondern von der Erde zum Himmel. Kreuzauferstehung, das erklärt man heute mit dem Kerygma, ist ein Traditionsgebilde, ist eine Illusion. Und da nimmt man im Worte Gottes ja die Wirklichkeitsdeutung. Man entmythologisiert die entscheidende Ecke. Und das ist die Gefahr der Entmythologisierung, dass man damit das Gewicht des Gotteswortes, das Eigentliche aufhebt, was Bultmann ja zweifellos tut, und dann nicht mehr klar den Krisencharakter hat. Ich habe einmal Herrn Professor Bultmann in Marburg, als ich mit ihm zusammensaß, gesagt, Herr Professor, Sie reduzieren Ihr Weltbild auf einen Wunschtraum. Er sagte, beweisen Sie mir das. Ich sage, ich kann Ihnen nicht den Teufel beweisen und das Böse und das eigentliche Gefälle, aber ich kann Ihnen beweisen, dass es Dinge gibt, die Sie mit Ihrem Verstand nicht mehr entmythologisieren können. Bei der nächsten Erweckung, wenn solche Dinge, wenn das Dämonische hochkommt, darf ich Sie anrufen, Herr Professor, dass Sie da mal kommen. Und ich möchte, dass Sie dann mit der Ehrlichkeit, die Sie ja immer reden und der jungen Welt ja nahebringen wollen, dass Sie dann an die Grenze den Mut haben zu gehen, an der ich stehen muss, an dieser Ecke. Nämlich, dass das mit dem Verstand unerklärbar ist, die Dinge, die da auftreten. Damit will ich nicht sagen, dass das gleich fixiert wird im Teufel. Aber Sie müssen anerkennen, das kann ich erzwingen bei Ihnen, dass Sie anerkennen müssen, dass es Dinge gibt, die Ihrem Zugriff entzogen sind. Darf ich Sie anrufen? Antwort von Bultmann war, nein, das wäre mir unheimlich, wenn ich da hingehe. Ich sage, Herr Professor, das ist billig und in keinem Falle mehr wissenschaftlich. Nicht? Verstehen Sie?
dann muss ich ja auch den Mut haben, hineinzusteigen, nicht? An diese Grenze. Dann muss ich auch den Mut haben, die Dinge zumindest mit den Dingen zu stellen, nicht? Sonst am Schreibtisch, da kann man solche Gedenkgebäude ja aufstellen. Aber was ist denn die Wirklichkeit? Die Wirklichkeit, es gibt kein Buch der Bibel, wo die Wirklichkeitsdeutung in der letzten Tiefe nach meiner Meinung so gepackt ist und die aufgeht, der Schlüssel, wo Sie den finden können, wie im Buch Jona. Nicht, verstehen Sie? Und deshalb habe ich ja dieses Buch für ein paar Vorlesungen gewählt. Also Jona, in dem Augenblick stand er in einer Krise. Was soll er tun? Weiterfahren? Unmöglich. Er kann sich selbst nicht mehr riechen. Er hat andere gefährdet. Er, ja, wird schuldig, dass die anderen mit untergehen. Das ist eben die Ecke. Nicht? Wir sind eine unheimliche Fracht in dieser Welt. Und um Haaresbreite werden wir mitschuldig. Ich wäre um Haaresbreite schuldig geworden an meinen eigenen Bruder. Ich habe meinen sterbenden Vater gesagt, ich wollte meinen Bruder, Vater sagte, der ist noch fern vom Reich Gottes, sprich du mit ihm, versprich mir das. Im Sterben habe ich es Vater versprochen. Und dann habe ich es nicht getan. Jahrelang bin ich überall rumgesaust und gereist. Mein Bruder kam, ein Magendurchbruch, und um Haaresbreite wäre er in den Tod gegangen. Und das will ich nicht erzählen, aber Gott hat mir das erspart, dass ich dann fast an der Grenze vor dem Tode meinen Bruder noch zu Jesus bringen konnte. Und ich habe mich immer wieder gefragt, meine Güte, warum habe ich denn nicht den Mut gehabt, überall predige ich in der Welt rum und fahre jetzt nach Helsinki und morgen wieder dahin und will, habe sicherlich, das muss man ja wohl jeder lassen, auch den aufrichtigen Wunsch, möglichst viele Frucht für Jesus zu holen und mein Leben teuer zu verkaufen, bis an mein Ende, das sage ich meiner Frau immer. Diesen Wunsch kann mir ja wohl niemand absprechen. Aber dann habe ich mich immer wieder gefragt, meine Güte, warum habe ich denn meinen eigenen Bruder? Und da kam mir in den Sinn, und ich habe meinem Bruder das neulich mal gesagt, und er meinte, das hat er verstanden. Wir hatten einmal mit 12 Jahren oder 10 Jahren, im Nachbar waren schöne Glaskirsche auf dem Baum, und dann, der Nachbar war weg, und da sind wir auf den Kirschbaum gestiegen und haben die Kirsche geklaut. Nicht? Versteht ihr? Und diese geklauten Kirsche, die wurden für mich Bremse für das Zeugnis. Ich dachte immer, meine Güte, du hast ja auch mal so eine schwarze Ecke da mit ihm gemacht, nicht? Statt die Buße zu tun, hätte meinen Bruder also sagen müssen, du, damals habe ich die Kirschen geklaut mit dir, nicht? Da wurde ich dir ein Verhängnis, vergib mir. Aber das entbindet mich nicht von dem Auftrag, den ich Vater im Tode gesagt habe, suche Jesus und sein Licht, deine Höfe helfen dir nicht. Ne? Das wäre richtig gewesen. Ne? Versteht ihr? Man kriegt den anderen dann, wenn man verschuldet ist, in eigener Verfehlung, nur durch echte Buße. Es gibt keinen anderen Weg, ihr lieben jungen Freunde. Ohne Buße kannst du den anderen dann nicht finden. Die Umgehungstaktik hat keinen Sinn. Die Alternative ist, du musst, hier sagt, was Jona wählt, gegen Gott, das ist ein Wort von Luther, merken sich das, du musst gegen Gott zu Gott fliehen, gegen Gott zu Gott, gegen den Gott von Sinai, der dich mit dem Donner, der Lawinen, der Gebote in deinem Gewissen, mit der Unruhe da bedenkt. Du musst gegen diesen Gott, zu dem Gott fliehen, der in Jesus Christus dir die Hände entgegenstreckt. Gleichzeitig kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Es gibt noch einen anderen Weg, und den hätte Jona wählen können in dieser Lage. Was war der andere Weg, den er hatte? Nämlich, dass er Kurzschluss machte, Selbstmord übte. Nicht, das ist, ich habe in diesen Tagen einige Leute gehabt, die vor dieser Frage standen und hoffe, dass ich in einem Falle diese Versuchung, die an bestimmten Ecken des Lebens, auch in meinem Leben mal gewesen ist, als zwei Kameraden im Kriege sich das Leben nahmen, und ich in der Hand eines furchtbaren Menschen war, der mich zur Sau machte, als ich 24 Mal an einem Sonntag einen Schweinestall schrubben musste. Nicht? Und bei mir, genau wie bei Mose, der Gedanke kam, den Burschen drehe ich das Genick um, dann, wenn ich hochgezogen werde, habe ich wenigstens die Freude, dass ich einen Satan umgebracht habe. Nicht? Versteht ihr? Das ist so eine Ecke, die muss man mal durchkostet haben. Das kann man nicht am Schreibtisch machen. Nicht? Und dann weiß man, was alles gibt. Dann habe ich da in dem Augenblick den Mose kapiert. Hau den Burschen nieder, hau den nieder, dann wirst du ein Terrorist. Nicht? Dann machst du die Linie von Marcuse zu Ende, die da angedeutet wird. Nicht? Und verstehst du, und da liegen die Ecken und die Gefahren dann, die in deinem eigenen Herzen auch, die Rebellion gegen das Bestehende. Nicht, dass man damit verändern will, mit Gewalt. Und es doch nicht verändern kann. Nur Gott kann verändern. Nur Gott verändert auch wirklich. Alle anderen Veränderungen sind Täuschung. Und bringen im Letzten nicht weiter. Nicht? Und sehen Sie, hier, er hätte Selbstmord liegen müssen. Hätte er das gedurft. Wir haben anvertraute Funde. Ich würde über keinen Menschen, der den Kurzschluss macht, zu Gericht sitzen. Denn Gott verlangt nur anvertraute Funde. Und ich würde ihn nicht weder in den Himmel noch in die Hölle predigen, sondern ich würde sagen, das ist, er liegt jetzt in der Hand Gottes, für uns eine Frage, ob wir nicht schuldig geworden sind, selber schuldig. Jeder Selbstmord in meiner Gemeinde Aalen, wenn ich dahinterm Sagen gehen musste, war für mich immer eine Anklage. Habe ich auch alles getan, um den Mann noch zu besuchen. Welch eine Einsamkeit muss dieser Mensch gehabt haben, dass er seinem Leben ein Ende machte. Und es war offenbar doch keiner da, der ihm das befreiende Wort sagen konnte. Denn zunächst versucht der andere, ehe er diesen Schritt tut, immer im Menschen eine Hilfe zu finden. Und wenn er die nicht mehr hat, dann erst kommt der Kurzschluss in den meisten Fällen. Nicht? Das ist dann die große Gefahr. Ich habe keinen Menschen wie der krankhafte Teige Bethesda. Nicht? Aber trotzdem ist der Selbstmord verboten. Denn wir haben nicht das Recht, unser Leben wegzuwerfen. Nun kann mir jemand kommen, ja, ein Name, der wird ja oft genannt, na, wer ist es? Bitte?
Jochen Klepper.
Jochen Klepper. Nicht? Ich würde also die Frage offen lassen. Gott verlangt nur anvertraute Funde. Aber trotzdem bleibt das Verbot. Nicht? Nicht, dass wir nicht das Recht haben, dass wir unser Leben wegwerfen. Ja, gibt es nicht Fälle, wo man das doch, ja, verstehen kann? Natürlich kann man das verstehen, aber damit ist es nicht entschuldigt. Alles verstehen, auch in der Seelsorge, bedeutet nicht alles entschuldigen. Nicht? Neulich kam ein hochgestellter Mann zu mir, der ein Verhältnis hatte, ein schräges Verhältnis, im Sex, mit jemand anders, ist ein paar Mal da gewesen. Und er wollte eigentlich immer von mir haben, und deshalb kam er zu mir, da kam ich langsam hinter. Er kam zu mir und wollte haben, obwohl er wusste, dass das nicht recht war. Er wollte das von mir haben, das Kellner sagte, in diesem Falle, da könnte das ja wohl nicht. Da gibt es Gründe, die man dann ja anerkennen müsste. Den Gefallen habe ich ihm nicht getan. Nicht? Und habe gesagt, was Sie suchen bei mir, den Freibrief kann ich Ihnen nicht geben. Die Unruhe, das müssen Sie allein durchkämpfen. Und da müssen Sie frei werden. Denn die Bibel nennt so etwas Ehebruch. Nicht? Und da müssen Sie mit in Ordnung kommen. So einfach geht das nicht. Man kann das alles entschuldigen, man kann alle möglichen Dinge machen. Und was kommt denn dabei raus? Damit ist der Mensch ja nicht in der Freiheit, zu der Gott ihn befreit hat, dass seine Vergangenheit los ist. Nicht? Und hier ist das Ungeheuerliche bei Jona. Dass Jona diesen Schritt nun tut, nicht? Sie verstehen mich? Dass er nicht selbst ins Wasser springt, sondern dass er sich Gott stellt, dass er aber der Gerechtigkeit dieser Welt, dem Kapitän dieser Welt, das zubilligt, nehmt mich und werft mich ins Meer. Nicht? Die Gerechtigkeit dieser Welt, Römer 13, nicht? Obrigkeit, hat die Gesetzlichkeit an sich, dass sie uns ins Meer werfen kann. Der 20. Juni oder Juli oder was es ist, wo das Attentat auf Hitler gemacht wurde, das ist für mich immer ein Problem gewesen. Es gibt ja Leute, na wie heißt der Bonhoeffer, nicht, die da anders gedacht haben. Und ich würde, jeder sei seines Weges gewiss, ich persönlich, lieben Brüder und Schwestern, habe immer gebetet im letzten Krieg, dass wir diesen Krieg verlieren möchten. Ich bin selber in der Strafkompanie gewesen. Ich habe selber viele Nöte durchgemacht und habe die Dinge bei Namen genannt, die in Bergen-Belsen geschehen sind. Und manche wissen, mir ist der Schädel eingeschlagen worden. Und das alles, ich bin jedenfalls, habe ich die Wahrheit zu sagen versucht, auch den Kapitänen dieser Welt. Aber Ich hätte sie nicht umbringen können. Können Sie das verstehen? Ich hätte sie nicht umbringen können. Ich hätte das Gott zugetraut, wenn der Stauffenberg da eine Granate dafür Hitlers Tür legte. Ich weiß nicht, ob der Tyrannenmord, anders gesprochen, katholische Kirche hat es manchmal versucht, mit jesuitischer Theologie das zu rechtfertigen. Ich weiß nicht, ob das wirklich zu rechtfertigen ist. Verstehen Sie, ich hätte gesagt, Herr, gib dem Hitler einen Herzschlag. Du kannst ihn auf anderen Wegen reden. Lass ihn irgendwo stolpern. Ich hätte zugetraut, Gott habe in allem geschehen. Und das habe ich auch gebetet. Herr, mach ihn tot. Ich töte ihn, wie du alle deine Gegner. Lass die Uhr ablaufen. Aber ich selber in den Dolch ins Herz jagen, verstehen Sie? Weiß ich nicht. Ich hätte es nicht gekonnt. Und zum anderen, ich habe in französischen Häusern und bei den Belgiern meine Bilder, da war ich bei Widerstandsleuten, wo ich wusste, dass die in der Gegenwiderstandsbewegung kamen, standen. Ich habe sie verstanden von meinem Vaterlandsgefühl her, nicht? Und habe dann sie nicht verraten, verstehen Sie? Ich habe sie nicht verraten und hätte sie auch nicht verraten können. Aber ich habe auch meine Pflicht getan in den Schlachten und habe mein Leben doch in die Schanze geschlagen, weil ich der Obrigkeit zubillige, dass sie das Schwert nicht umsonst bringt. Auch der Heidnischen nicht. Und ich würde auch in einer gewissen Weise das für die Kommunistische gelten lassen. Verstehen Sie, dass wir zwar protestieren, dass wir das Nein sagen, dass wir das Martyrium erleiden. Ich bin überzeugt, dass die Gemeinde Jesu im Antichristentum ein Martyrium durchstehen muss und durchstehen wird und nur dadurch noch das überzeugende Zeugnis sein kann, das Gott fordert. Denn nur durch Leiden können wir dieser Welt überzeugend bezeugen, dass unser Herr größer ist als alles. Die Kirche Jesu Christi ist nie größer gewesen, als sie für ihren Herrn aus der Immanenz in die Transzendenz mutig ging und dann die Schafotz bestieg. Das Blut der Märtyrer wurde der Same der Kirche. Nehmt mich und werft mich ins Meer. Und in dem Augenblick, als man Jona nun nahm, und das ist immer der Augenblick, wo wir aus dem Eigenen in das Geschenkte kommen, wo wir aus Buße und Bekehrung, wo wir wirklich in diese Armut hineinrücken, jeder, der muss etwas davon wissen, von diesem Augenblick, der hier so geschildert wird mit diesem Jona, in der Jona-Geschichte, wo man uns nimmt, wo die anderen uns vielleicht abschreiben, wo wir nicht mehr verstanden werden, wo man sagt, hat einen Vogel, der passt nicht mehr zu uns, nicht? Wo du in die Krise kommst, die bedrängendste, nicht? Und nun nimmt man dich und schmeißt dich ins Meer, nicht? Und wo du sagst, jetzt ist Ude, was kann jetzt noch werden? Und siehst du, in dem Augenblick, als Jona nun ins Meer geworfen wurde und das Meerungeheuer kam und ihn verschlang, das ist es. Genau das ist die Ecke der Rechtfertigung, wo wir meinen, Gott verdammt uns jetzt in der Hölle, wo wir uns selber auch verdammen, nicht, auch wenn wir keine Kuh geklaut und keine Ehe gebrochen haben, wo die Sünde sündig wird und die Sünde mir zum Tode gereicht, wie Paulus sagt, und Gott mich aus dem Tode erretten muss, nicht, wo genau dasselbe passiert, was hier steht. Ohne dies geschehen gibt es kein Heil, keine Rettung. Das ist die Botschaft der Kirche, nicht? Und ohne dieses Letzte, und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, nicht? Verstehen Sie? Ohne diese Gesetzlichkeit keine Auferstehung in Christus. Und diese Ecke ist die entscheidende, nicht? Auch im geistlichen Leben. Ohne das ist keine lebendige Kirche. Ohne das sind Sie, lieben jungen Freunde, nur in der Berufung Selbstgesetze, nicht Gesandte. Die Kirche zerbricht, sagt Metzel, an der Fülle der Unberufenen. Berufene sind aber nur die, die durch diese drei Tage, die jetzt morgen kommen oder übermorgen, hindurchgegangen sind. Berufene sind nur die, die Gott gesetzt hat, die etwas wissen von dem geschenkten Leben, die das eigene verloren, die wissen von der Ohnmacht, dass sie keine Vollmacht haben für Ninive, denen Gott das überzeugend in Bauchschlagmethode im Tod und Leben gezeigt hat. Ich komme nicht hin. Ich habe keine Möglichkeit, den anderen zu bekehren. Er weicht immer aus. Die Raffiniertheit ist so groß und die ist so listenreich, ist der alte Adam, dass er sich meinen Zugriff entzieht, auch wenn ich es noch so theologisch und noch so philosophisch in die Botschaft bringe. Sondern nur Gott. nicht. Es geht nur durch diesen Weg der drei Tage. Und Jonah wurde hineingenommen, um nach Ninive zu kommen. Vorher war es das eigene, vorher war es der Blick auf sich selbst, vorher versuchte aus sich etwas rauszukristallisieren, den Mut, den er nicht hatte, seine Feigheit zu überwinden, war es die Flucht im Letzten. Jetzt nimmt Gott ihn ganz fest in die Hand und gibt ihm die Mitte, die Wirklichkeitsdeutung, die überzeugend für Jonah war, dass er damit alles riskieren konnte, dass er damit der Bote Gottes wurde, dass er damit nun der Gesandte wurde. Nicht als das Ungeheuer kam, den Rachen aufmachte und er verschlungen wurde, ja, was wird Jonah da gedacht haben? Jetzt ist es aus. Und da fing es an. Sehen Sie, das ist das Geheimnis. In unserem Ende liegt Gottes Anfang. Gegen Gott, zu Gott fliehen. Ich habe einmal in meinem Leben mit meinem Bruder einen Krach gehabt. Ich will damit schließen. Und ich wollte dann, ja, dachte ich, meine Güte, heute Abend, da gibt es eine Tour. Meine Mutter sagte mir, na Junge, ich hatte meinen Bruder, glaube ich, einen Backstein an den Kopf geworfen, nicht? Ich war ein Temperament, nicht? Ich war ein Temperament, ich konnte mir vieles leisten. Opa war immer hinter mir, Oma auch, nicht? Und da hatte ich immer so Verbündete im Hintergrund. Konnte ich mich auch zurückziehen auf die Etappe, nicht? Die ja da auch war, nicht? Und das habe ich oft gerissen ausgenutzt, nicht? Natürlich, es war viel zu helle, die Bauernschleue war da, nicht? Die habe ich immer gehabt, nicht? Und deshalb habe ich immer den Jakob kapiert, wie er da so aus schwarze Schafe weiße machen konnte, die ganze moderne Chemie schon raus hat, dieser alte Gangster. Da habe ich immer bei mir gedacht, Mensch, so ein bisschen von diesem Jakobsblut, von dem Gangsterblut steckt in den Keller auch, nicht? Versteht ihr? Tatsächlich. Nicht? Ich bin da schrecklich verwandt oft da gewesen, nah dran. Aber ich wollte sagen, dann sagte Mutter mir, na, heute Abend, da kann was passieren. Ich weiß noch, dass ich mir zwei Hosen angezogen habe, vorsichtshalber. Und da kam etwas ganz Merkwürdiges. Mein Vater machte gar nichts. Und ich dachte, als ich im Himmelbett schlief, na, morgen früh wird es kommen. Ich stellte mich innerlich ein, eine unruhige Nacht, aber morgen passierte auch nichts. Und es passierte überhaupt nichts. Aber Vater tat etwas Schlimmeres. Von dem Augenblick an sprach er kein Wort mehr mit mir. Ich war für ihn blind. Das ging zwei, drei Tage gut. Und dann, da wurde es mir unheimlich. Das Schweigen wurde mir unheimlich. Mit meiner Schwester, die heute Pfarrfrau ist, mit meinen Brüdern, immer ein Wort und ich war überhaupt nicht da. Und ich glaube, es war am vierten Abend, da konnte ich es nicht mehr ertragen. Da bin ich leise aus dem Himmelbett rausgestiegen. Vater lag im Bett, bin ich hingegangen. Mein Vater guckte, sagt, Papa, verhau mich. Verhau mich. Mein Vater guckte, Papa, bitte verhau mich. Aber sprich wieder mit mir. Sprich wieder mit mir. Mein Vater guckte einen Augenblick, da war stutzig. Da veränderte sich sein Gesicht. Langsam nahm er den Arm, legte ihn hinter meinen Kopf und sagte, Junge, ist gut, dass du gekommen bist. Bist doch mein Junge. Ich sagte, Papa. Vater nickte. Und das passierte bei Vater etwas. Bei Mutter kam das jeden Abend vor, aber bei Vater nicht. Ein paar Mal in meinem Leben nur. Als ich Abitur gemacht hatte, als Externer da, hatte mir auch, da passiert es auch. Erst theologisches Examen auch. Das waren so bestimmte Augenblicke, wo er sich dann so freute. In dem Augenblick nahm mein Vater meinen Kopf, da gab er mir einen Kuss und sagte, nur schlaut man Geld. Ich glaube, ich habe nie so geschlafen. Nicht? Wenn du nicht dies Ende gegen Gott zugefliehst, zu dem Gott, der so heilig ist, dass er seines eingeborenen Sohnes nicht verschont hat, hinfliehst, in die Stunde, in die drei Tage, da liegt die Rettung. Und da ist der Sonnenaufgang. Und da liegt das Geheimnis der Kirche, da ist die Weckuhr. Nicht? Und deshalb müssen wir die Weckuhr auch richtig läuten, was die Kirche heute weithin nicht mehr tut, weil sie die Vollmacht nicht hat. Wir müssen das Evangelium vom Gesetz her predigen. Wir dürfen die Sünde nicht namenlos machen. Nicht? Wir müssen den Mörder von Anfang, um den es geht, nicht den Lügner, den Jesus unterm Kreuz die Macht genommen hat, den Harnisch. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wir müssen ihn so sehen, in der furchtbaren Fratze sehen, die jedem einsichtig wird, der die Tücke des Feindes kennt. Und wir müssen der Welt, wenn auch mit Tränen und wenn auch mit schwerem Herzen sagen, der Mörder von Anfang, es geht um alles. Es geht um dein Leben. Es geht um deine Seligkeit. Es geht um Himmel und Hölle. Und deshalb richtig Weckruhr sein.
Amen.